Die Presse.
Im Westjordanland und in Ostjerusalem, da steht das öffentliche Leben heute still. Ein hier abgehaltener Generalstreik richtet sich gegen ein am Montag im israelischen Parlament mit knapper Mehrheit beschlossenes Gesetz, das offiziell die Todesstrafe für Terroristen einführt. De facto sind von diesem Gesetz nur PalästinenserInnen betroffen. Das ist, was wichtig ist. Mein Name ist Christine Meyerhofer und ich bin eine der Hosts dieses Podcasts. In dieser Folge spreche ich mit Mareike Enghusen, die für die Presse aus Israel berichtet, über das beschlossene Gesetz und das politische und gesellschaftliche Stimmungsbild, in dem es zustande gekommen ist. Hallo Mareike Enghusen, hallo.
Hallo.
Am Montag, da wurde im israelischen Parlament über ein Gesetz abgestimmt, das die Todesstrafe für Terroristen, so die Formulierung, de facto für PalästinenserInnen einführt. Bevor wir darüber sprechen, was das Gesetz genau bedeutet, wie ist es eigentlich zu diesem Gesetzesvorschlag und zu dieser Zustimmung durch das Parlament überhaupt gekommen?
Dieses Gesetz ist ein Langzeitprojekt, kann man sagen, des Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Das ist der Vorsitzende einer, das kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen, rechtsextremen und offen araberfeindlichen Partei. Er selbst wurde auch vorbestraft, schon wegen araberfeindlichen Aussagen. Insofern ist es keine große Überraschung, dass das sein persönliches oder eins seiner persönlichen Projekte ist, dieses Gesetz. Er hat schon lange dafür geworben. Er weiß, dass seine Anhänger sowas unterstützen. Nicht nur, dazu werden wir sicher noch kommen, aber auch und vor allem seine Anhänger. Und deswegen hat er das eingebracht, diesen Gesetzesentwurf. Und der ist eben auch mit knapper Mehrheit im Parlament durchgegangen. Also die ganze Koalition des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu ist ja sehr rechts geprägt. Und am Ende hat sogar Netanyahu selbst dieses Gesetz unterstützt. Einfach offensichtlich aus eventuell populistischen Gründen, aber sicherlich auch eben, um den Frieden in der Koalition zu wahren.
Mhm. Aufnahmen von diesem Parlamentsbeschluss, die zeigen da beispielsweise feiernde Abgeordnete dieser Partei, von der Sie schon gesprochen haben. Eine Champagnerflasche wurde herumgereicht. Unter welchen Umständen ist denn dieses Gesetz auch politisch zustande gekommen?
Ja, also diese Bilder wurden auch hier in Israel natürlich sehr, also zum Teil zumindest, sehr schockiert diskutiert. Es gibt, wie gesagt, die Anhänger Ben-Gvirs, die wahrscheinlich selber, wenn nicht selbst gefeiert, aber zumindest sich sehr gefreut haben über dieses Gesetz. Und gleichzeitig gibt es immer noch weite Teile der Gesellschaft, die sowohl das Gesetz als auch solche Szenen natürlich grundsätzlich, also aus tiefem Herzen ablehnen. Gab sehr viel Kritik daran auch. Sogar habe ich gesehen von eher rechtsgerichteten Kommentatoren auf den sozialen Medien. Selbst die haben sich zum Teil wirklich angewidert geäußert dazu, also wie man Champagnerflaschen öffnen kann, wenn es darum geht, Menschen hinzurichten. Gleichzeitig, das muss man auch ehrlich sagen, gibt es insgesamt in der israelischen Gesellschaft und auch nicht erst seit kurzem relativ große Unterstützung für die Todesstrafe für Terroristen. Das sieht man schon seit mehreren Jahren in Umfragen, also immer so zwischen 60-70% der jüdischen Bevölkerungsmehrheit, also es sind ja ungefähr 80% der Bevölkerung sind jüdisch, die sind dafür, dass es ein solches Gesetz gibt. Vielleicht nicht bis zum letzten Buchstaben dieses Gesetz, aber grundsätzlich hat die Idee hier durchaus Rückhalt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt seit dem 7. Oktober, seit dem Terrorangriff der Hamas und den furchtbaren Bildern und Videos, die hier natürlich jeder im Land gesehen hat, dass die Unterstützung dadurch auch nochmal etwas gewachsen ist. Gleichzeitig gibt es aber, wie gesagt, auch hier sehr verbreitete grundsätzliche ethische Einwände gegen die Todesstrafe als Konzept. Also das wird durchaus hier auch im Land sehr kontrovers diskutiert.
Mhm. Menschenrechtsorganisationen und Rechtskundige innerhalb, aber auch außerhalb Israels, die ordnen dieses Gesetz nicht nur wegen der prinzipiellen Frage der Todesstrafe als diskriminierend ein, als rassistisch und demokratiefeindlich. Was sind denn jetzt die genauen Bestimmungen dieses Gesetzes?
Das Gesetz ist sozusagen in zwei Teile geteilt, beziehungsweise hat zwei grundlegende Elemente. Einmal geht es um die Todesstrafe für israelische Staatsbürger. Die gab es im Grunde auch vorher. Also Israel hat die Todesstrafe offiziell nie abgeschafft. Die Bestimmung war aber so streng, dass sie de facto nur einmal angewandt wurde gegen den NS-Verbrecher Eichmann. Nun wurden diese Bestimmungen etwas gelockert. Sprich, wenn ein israelischer Staatsbürger einen Mord begeht oder einen tödlichen Anschlag begeht, aus bestimmten Motiven, also es geht hier nicht um jede Art von Mord, sondern es muss ein Mord sein, der, ich glaube, die Formulierung war, der sich gegen die Existenz des Staates Israel richtet. Also man kann daraus verstehen, dass es um terroristische Anschläge geht. Dann können die Richter die Todesstrafe beschließen, müssen es nicht, aber es ist jetzt eine Option. Man kann davon ausgehen, das sagt das Gesetz natürlich so nicht, aber de facto kann man davon ausgehen, dass das in allererster Linie palästinensische bzw. arabische Staatsbürger Israels betrifft. Der weit problematischere Teil des Gesetzes ist aber der, der Nichtstaatsbürger betrifft. De facto bezieht er sich auf Palästinenser in den besetzten Gebieten, wo es ja auch immer wieder zu Anschlägen kommt. Und die Palästinenser, die beispielsweise im Westjordanland leben und dort einen Anschlag auf israelische Staatsbürger begehen, die werden vor ein Militärgericht gestellt, weil die ja eben nicht im israelischen Territorium leben, nicht Staatsbürger sind. Und für diese Militärgerichte gilt ab jetzt, wenn sie einen Menschen verurteilen, der nicht Staatsbürger ist und der einen tödlichen Anschlag gegen israelische Bürger durchgeführt hat, dann gilt als Standardstrafe die Todesstrafe. Und das ist ein extrem große Änderung, natürlich. Also da geht es nicht mehr darum, es ist eine theoretische Möglichkeit, sondern das Gesetz sieht vor, das ist ab jetzt die Standardstrafe. Es gibt mögliche Ausnahmen. Die Formulierung ist sowas wie bei besonderen, also die Richter können besondere Gründe anführen dafür, dass sie die Todesstrafe doch nicht verhängen wollen. Aber per se ist das jetzt erstmal die vorgeschriebene Option. Und das ist der Teil des Gesetzes vor allem oder in erster Linie, gegen den sich jetzt so viele Kritiker wenden. Es wurde ja auch schon hier in Israel Petition eingereicht beim Obersten Gerichtshof. Und ich habe gerade gestern mit einem Rechtsexperten dazu gesprochen, der geht davon aus, dass zumindest dieser Teil des Gesetzes für ungültig erklärt wird, weil die Ungleichbehandlung, die es vorher auch schon gab, zwischen Palästinensern im Westjordanland und israelischen Staatsbürgern, die zum Teil auch dort leben, also die israelischen Siedler, die dort leben, die leben ja zum Teil in nächster Nachbarschaft zu Palästinensern, werden aber vor anderen Gerichten verurteilt. Also es gab vorher auch schon eine deutliche Ungleichbehandlung dort, aber die wird jetzt natürlich durch diese Einführung der Todesstrafe als Standardstrafe bei bestimmten Vergehen nur von Nichtstaatsbürgern nochmal extrem verstärkt.
Dazu kommt, dass eine Hinrichtung durch Erhängen innerhalb von 90 Tagen nach der Verurteilung vollstreckt werden muss. Ein Recht auf Begnadigung vor einem Militärgericht ist ausgeschlossen. Der israelische Bürgerrechtsverband nennt das einen Angriff auf die Menschenrechte. Die Palästinenserbehörde spricht von einem Verbrechen und einer gefährlichen Eskalation, mit der versucht werde, außergerichtliche Tötungen zu legitimieren, indem man ihnen einen legalen Anschein verleiht. Und UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk, der ordnet eine mögliche Anwendung des Gesetzes als Kriegsverbrechen ein.
Der Zugang von PalästinenserInnen im Westjordanland zu regulären Gerichtsverfahren ist ja seit vielen Jahren nicht gegeben. Wie ist denn aktuell die Situation dort?
Es häufen sich in letzter Zeit gewaltsame Zusammenstöße von israelischen Siedlern und Palästinensern. Zusammenstöße klingt vielleicht ein bisschen irreführend. Also im Einzelnen ist manchmal von außen schwer zu beurteilen, wer wirklich wen zuerst attackiert hat. Aber es gibt sehr viele dokumentierte Fälle, eben auch auf Videoaufnahmen von israelischen Siedlern, die ganz offensichtlich die Provokation suchen. Und sie sind in aller Regel eben auch sehr viel besser bewaffnet. Und es gab in den letzten Monaten mehrfache Fälle, in denen solche Siedler Palästinenser tatsächlich auch erschossen haben. Öfter noch kommt es zu Vandalismus, zu gezielten Schikanierungen. Autos werden angezündet, Schafe, also es gibt ja viele Palästinenser im Westjordanland, die von Landwirtschaft leben. Zum Teil werden da dann Schafsherden gestohlen, vertrieben, Olivenbäume ausgerupft. Also es gibt diese Gewalt schon lange. Ich glaube, man kann guten Gewissens sagen, seit der Einführung der aktuellen Regierung hat sich die Gewalt nochmal deutlich verstärkt, was auch daran liegt, dass es offensichtlich noch weniger Konsequenzen gibt für diese Siedler als vorher. Also man hört und liest immer wieder von Fällen, in denen es wirklich teilweise zu extremen Gewaltakten kam. Also ganz berühmte Fälle gibt es. Da sind Dutzende, wenn nicht, ich glaube sogar Hunderte Siedler in ein palästinensisches Dorf eingefallen und haben da über Stunden randaliert. Und es hat lange gedauert, bis da israelische Sicherheitskräfte auftauchten. Also das Problem ist nicht neu, es hat sich aber unter der aktuellen Regierung nochmal deutlich verstärkt. Und das liegt ganz offensichtlich daran, dass zumindest aus Teilen dieser Regierung, aus den radikaleren Teilen, wir haben eben schon über Benwir gesprochen, dass von dort es zum Teil offene Rückendeckung gibt für solche Vorfälle. Benwir selber, der ist gelernter Anwalt, studierter Anwalt, der hat früher vor seiner politischen Karriere israelische Staatsbürger verteidigt vor Gericht, denen Gewalttaten dieser Art gegenüber Palästinenser vorgeworfen wurden.
Jetzt gab es ja eine Diskussion über ein solches Gesetz schon länger. Die Einführung ist jetzt gelungen. Deuten Sie das auch als eine Entwicklung derselben politischen Entwicklungen?
Also ich glaube, ein solches Gesetz hätte unter keiner anderen Regierung verabschiedet werden können. Es ist klar, dass diese Regierung in ihrer Gesamtheit, in ihrer Ausrichtung extremer ist als wahrscheinlich alle vorher. Ben Gvirs Partei galt lange, auch es ist noch gar nicht lange her, da galt Ben Gvir selber als Paria im Grunde der israelischen Politik. Also niemand hätte ihn als legitimen Koalitionspartner akzeptiert. Netanyahu selbst hat ihn lange nicht als legitimen Koalitionspartner gesehen. Selbst im letzten Wahlkampf gab es noch Berichte, dass Netanyahu sich nicht zusammen mit Ben Gvir filmen lassen möchte, eben um sich nicht zu sehr oder zu offensichtlich mit ihm gemein zu machen. Und jetzt gibt es aber nochmal diese Regierung, sicherlich auch aus oder vor allem aus machtpolitischen Gründen, weil Netanyahu ansonsten keine Koalitionspartner hatte. Und ja, durch diese Kombination aus rechten, rechtsextremen und religiösen Parteien sind solche Gesetze auf einmal möglich, die bis vor kurzem nicht denkbar gewesen wären.
Jetzt befindet sich ja Israel seit einigen Wochen auch nach einem gemeinsamen Angriff mit den USA im Krieg mit dem Iran. Hat dieser Umstand dazu geführt, dass die Regierung versucht hat, dieses Gesetz gerade jetzt durchzubringen?
Glaube ich eigentlich nicht. Eventuell vielleicht, um etwas weniger Diskussion, etwas weniger Öffentlichkeit zu erzeugen. Aber auf der anderen Seite gibt es, wie gesagt, auch in der Gesellschaft grundsätzlich nicht wenig Zustimmung dazu. Insofern glaube ich eigentlich nicht, dass es mit dem Krieg zu tun hat. Und wie gesagt, viele Experten gehen davon aus, dass das Gesetz ohnehin zumindest in Teilen für ungültig erklärt wird. Es gibt sogar die Überlegung oder den Vorwurf, den hat beispielsweise der Oppositionsführer Yair Lapid geäußert, dass dieses Gesetz überhaupt nur beschlossen wurde, mit dem Ziel oder mit der Absicht, den obersten Gerichtshof dazu zu bringen, es für ungültig zu erklären, damit dann wiederum die regierende Koalition das Argument machen kann, argumentieren kann, dieses Justizsystem ist gegen uns, das Justizsystem ist gegen den Willen der Gesellschaft. Das ist ja ein Argument, was die Regierung schon länger oder zumindest einige Vertreter der Regierung immer wieder wiederholen. Damit hat sie die inzwischen schon fast vergessene, aber ursprünglich ja sehr, sehr, sehr umstrittene Justizreform oder den Umbau der Justiz begründet und gerechtfertigt, den sie ja vor dem 7. Oktober in Angriff genommen hatte. Und sollte es jetzt wieder dazu kommen, dass der oberste Gerichtshof ein von der Regierung beschlossenes Gesetz, beziehungsweise vom Parlament beschlossenes Gesetz, für ungültig erklärt, dann können Sie das natürlich als weiteres Argument nutzen. Hier seht ihr, dass das Gericht ist gegen uns.
Teil dieser Justizreform damals war ja auch die Befugnis der Knesset, Entscheidungen des obersten Gerichtshofs außer Kraft zu setzen, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, Sie sehen dieses Gesetz jetzt auch als Verlängerung dieser Bemühungen um diese umstrittene Justizreform von damals.
Das ist ein Vorwurf, der gemacht wird, dass das die Motivation oder eine der Motivationen ist, die zu dem Gesetz geführt hat. Ob das so ist, ist schwer zu beurteilen. Also es würde mich nicht wundern, wenn zumindest kalkuliert wurde, dass es möglich ist, dass der oberste Gerichtshof eben dieses Gesetz für ungültig erklärt. Also man könnte auch sagen, es ist eine Win-Win-Situation. Entweder das Gesetz bleibt bestehen, dann ist das zumindest für die Anhänger der Koalition ein großer Erfolg, den können sie anpreisen, mit dem können sie in den nächsten Wahlkampf ziehen, der ja auch Ende des Jahres, beziehungsweise Ende des Jahres steht, Parlamentswahl an spätestens. Das heißt, wir sind im Grunde schon in so einer Art Vorwahlkampf im Moment. Und dazu lässt sich dieses Gesetz zumindest eben für diese Parteien wunderbar nutzen. Sollte der Gerichtshof das Gesetz für ungültig erklären, ist es wiederum auch ein PR-Erfolg, beziehungsweise erfüllt es auch einen Zweck, den sie auch wiederum nutzen können für ihren Wahlkampf, für ihre Argumente, dass man eben dieses Justizsystem irgendwie umbauen muss. Insofern kann es eigentlich aus der Sicht eines Ben Gvirs, aus der Sicht auch eines Netanyahus, kann man sagen, kann es eigentlich nicht schieflaufen. Also beide Optionen haben Vorteile für diese Koalition.
Jetzt hat es von europäischen Staaten breite, umfassende Kritik an diesem Gesetz gegeben. Wie viel Gehör schenkt man solcher internationalen Kritik in Israel?
Ehrlich gesagt wenig. Das gilt grundsätzlich, vor allem für Kritik aus Europa, wenn ich das so ehrlich sagen darf. Also die Europäer gelten hier, das ist aber auch nicht neu, hat sich unter der aktuellen Regierung aber, glaube ich, noch etwas verstärkt, werden hier oft in Israel als ein bisschen naiv wahrgenommen, als Staaten, die gerne den moralischen Zeigefinger heben, aber am Ende nichts beitragen sozusagen. Also es ist eine relativ, gerade sicherlich auch unter Vertretern dieser Regierung ist das eine verbreitete Sicht, aber man trifft die auch nicht selten in der Gesellschaft selber. Und insofern, ich glaube, die einzige Regierung, die im Moment wirklich einflussgeltend machen kann hier, in Israel. Das ist nicht überraschenderweise die amerikanische. Und von der haben wir meines Wissens zu dem Gesetz nichts gehört. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn das so bleibt.
Wie sehr lässt sich denn aktuell einschätzen, wie es innenpolitisch in Israel weitergeht? Oder ist das zu sehr abhängig auch von außenpolitischen Entwicklungen?
Die Umfragen sind schon relativ konstant, relativ stabil. Wir sind ja im Nahen Osten. Hier kann sich natürlich in jeder Sekunde immer noch sehr viel ändern. Das wissen wir. Also ich bin immer sehr, sehr vorsichtig mit Einschätzungen, was die nächste israelischen Wahl betrifft. Nicht nur bei dieser Wahl. Wir haben schon in der Vergangenheit Überraschungen erlebt. Aber generell lässt sich sagen, und das sieht sich auch durch schon seit einiger Zeit, dass die aktuelle Koalition in Umfragen keine Mehrheit mehr hat. Das ist schon lange so. Das hat natürlich auch viel mit dem 7. Oktober und mit dem Versagen der Sicherheitskräfte an diesem Tag zu tun. Auch damit, dass die Regierung sich nach wie vor weigert, eine unabhängige staatliche Untersuchungskommission zu dem Versagen der Sicherheitskräfte einzurichten. Also es gibt sehr viele Gründe, warum auch konservative und eher rechtsgerichtete Israelis, nicht alle, aber viele, sich inzwischen abgewandt haben von dieser Regierung. Insofern gehe ich nicht davon aus, dass wir so eine Koalition nochmal sehen oder wiedersehen nach den Wahlen, die eben spätestens Ende des Jahres stattfinden müssen. Wir werden aber auch keine klassisch linke Koalition sehen, also sowas wie Rot-Grün. Parallel dazu gibt es hier nennenswerte Parallele dazu gibt es hier in Israel nicht, beziehungsweise schon lange nicht mehr. Am ehesten denkbar ist eine sehr, sehr breite Koalition. Ein bisschen wie wir es schon mal hatten vor der aktuellen Regierung, also wirklich von ziemlich weit rechts, auch siedlernah, bis zu ja, so weit links, wie es geht im Parlament, im israelischen Parlament. Plus eventuell auch eine arabische Partei, also so war ja die vorige Regierung aufgebaut. Das wird sehr schwierig zu machen sein auch, aus allen möglichen Gründen. Also es gibt inzwischen auch weniger, selbst unter moderaten, tendenziell linken Parteien, gibt es inzwischen zumindest rhetorisch weniger Bereitschaft, mit arabischen Parteien zu koalieren. Aber am Ende wird man sehen. Also wenn sich ansonsten überhaupt keine Mehrheit finden lässt, dann würde mich auch nicht wundern, wenn er das eine oder andere Wahlkampfversprechen dann doch noch recht schnell vergessen wird.
Mareike Enghusen, vielen Dank für die Einordnungen.
Gerne.
Weitere Berichterstattung zu diesem Thema finden Sie wie immer via Link in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.